Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf Sie auch heute wieder durch die Folge begleiten. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit komplexen HNO-Themen und Krankheitsbildern und versuchen, sie möglichst simpel zu erklären, damit sie auch für medizinische Laien verständlich sind. Wir begeben uns gemeinsam auf die Reise durch die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie und beantworten gemeinsam mit Fachexperten und Expertinnen Ihre Patientenfragen. Wir kennen es alle, das berühmte Räuspern, wenn die Stimme versagt. Eine heisere Stimme ist lästig. Zum Glück haben wir sie im Normalfall selten, hauptsächlich dann, wenn wir schon gesundheitlich angeschlagen sind. Doch was passiert, wenn die Heiserkeit chronisch wird und was kann man dagegen tun? Um für Sie viele Fragen rund um das Thema Heiserkeit zu klären, haben wir heute Frau Professor Dr. Doris Maria Denk-Linert zu Gast. Sie ist HNO-Ärztin und Phoniaterin und Leiterin der klinischen Abteilung für Phoniatrie und Logopädie an der Universitäts-HNO-Klinik der Medizinischen Universität Wien. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Denk-Linert, dass Sie sich heute für diese Podcast-Sprechstunde Zeit nehmen und Fragen zum Thema Heiserkeit mit uns besprechen. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen herzlichen Dank. Es ist immer schön, wenn man ein bisschen Wissen auch in die Patienten und Patientinnen hineintragen kann und auch etwas zur Aufklärung beitragen kann.
Frau Professor, Sie sind ja nicht nur HNO-Ärztin, wir haben es auch gehört gerade, Sie sind auch Phoniaterin. Vielleicht erklären Sie uns gleich einmal zu Beginn, was das genau bedeutet bzw. beinhaltet.
Phoniatrie ist früher gewesen ein Zusatzfach, heute eine Spezialisierung, eine fachspezifische Spezialisierung. Das heißt, in Österreich muss man HNO-Facharzt, Fachärztin sein, um Phoniater, Phoniaterin zu werden. Das ist eine zweijährige Spezialisierungsausbildung nach Erlangung des HNO-Facharztes. Die Phoniatrie beschäftigt sich mit Störungen der Stimme, der Sprache, des Sprechens, des Schluckens und des kindlichen Gehörs. Also ein weites Feld. Wir haben ein sehr buntes Patientenbild vom Neugeborenen bis zum Kreis. Und das ist etwas, was auch unsere Arbeit sehr abwechslungsreich macht.
Es gibt ja in der HNO-Medizin sowohl den Begriff der Stimmstörung als auch den der Heiserkeit. Was genau ist hier der Unterschied?
Stimmstörung ist der Überbegriff. Heiserkeit, also ein veränderter Stimmklang, ist ein Leitsymptom einer Stimmstörung, aber dazu gehören auch zum Beispiel eine verminderte stimmliche Belastbarkeit, dass Patienten berichten, dass sie nach einer halben Stunde Stimmgebrauch heiser sind oder subjektive Missempfindungen in der vorderen Halsregion bei einer längeren stimmlichen Belastung. Also das gehört alles zum Komplex Stimmstörung.
Ich habe es im Intro bereits angesprochen, eine heisere Stimme hat ja oft auch einmal damit zu tun, dass man gerade generell nicht so fit ist, vielleicht ein bisschen angeschlagen ist. Was sollte ich denn als Patient oder Patientin machen, wenn ich merke, diese Heiserkeit, die geht gar nicht mehr weg oder mir versagt im Alltag meine Stimme ständig?
Wie gesagt, Heiserkeit ist ein Symptom und man muss die Ursache finden. Das heißt, jede Heiserkeit, die länger als 2 bis 3 Wochen andauert, muss HNO-ärztlich abgeklärt werden. Das heißt, man kann leider nicht nur aufgrund des akustischen Eindrucks der Stimme eine Diagnose stellen, sondern man braucht ein sozusagen Bild des Kehlkopfes. Man muss also hier eine Laryngoskopie machen, eine Kehlkopfspiegelung, um die Ursache der Heiserkeit festzustellen. Sie sagen natürlich, wenn man sich nicht ganz wohl fühlt, es gibt Infekte, wo sozusagen die Stimme, der Kehlkopf auch mit einer Entzündung, mit einer akuten Entzündung mitreagiert. Es gibt natürlich andere Ursachen, die jetzt auch bei Befindlichkeitsstörungen eine Rolle spielen. Stimme und Stimmung hängen ja eng miteinander zusammen. Und es ist eben wichtig herauszufinden, was ist die Ursache der Heiserkeit. Und da kennt man einerseits organische Ursachen für eine Heiserkeit, also eine Entzündung, sei es akut oder chronisch, Stimmlippenbewegungsstörungen, Lähmungen, Tumoren, sei es jetzt gutartig oder bösartig, hormonelle Störungen, traumatische Störungen, zum Beispiel nach einem Sturz auf den Hals mit einem Hämatom im Bereich des Kehlkopfes. Und hier als Ursache für gutartige Tumoren ist zum Beispiel auch ein Papillom, HPV, humanes Papillomvirus, das wirklich mitunter bedrohlich werden kann durch eine Atemnot, nicht nur die Heiserkeit, sondern auch durch eine Atemnot. Und Sie hören ja in Kürze auch etwas über HPV. Ja, okay. Das, was mir auch noch ein Anliegen ist, dass man sagt, jede Heiserkeit, die länger als 2 bis 3 Wochen andauert, muss HNO-fachärztlich abgeklärt werden, um die Diagnose, die Ursache zu finden, auch bei Kindern. Auch Kinder, die heiser sind, egal welches Alter, wir können Neugeborene endoskopieren, das gehört HNO-fachärztlich abgeklärt. Ich habe unlängst einen Fall gesehen, ein Kind, das seit Geburt heiser ist und mit einem Jahr, über einem Jahr jetzt zu uns gekommen ist und eine massive Papillomatose im Kehlkopf hat und der Kehlkopf schon kurz vorm Zuwachsen ist. Also das heißt, die Endoskopie, das ist heute wirklich sanft möglich, in Lokalanästhesie möglich und das sollte auf jeden Fall gemacht werden, weil manchmal hört man dann, naja, das wächst sich aus oder da kann man zuwarten. Dem ist nicht der Fall. Auf der anderen Seite gibt es Heiserkeiten, die, wenn man hineinsieht, laryngoskopiert, keinen fassbaren Organbefund zeigen. Das sind die sogenannten funktionellen Stimmstörungen, die aufgrund einer Fehlfunktion zustande kommen, sei es jetzt, das sind Faktoren, die Belastungsfaktoren sind, habituell, also gewohnheitsbedingte Faktoren, psychogene Faktoren, allgemein natürlich körperliche, symptomatische Faktoren. Wenn jemand zum Beispiel massiv sehr viel Gewicht abnimmt, reagiert der ganze Körper und so natürlich auch der Kehlkopf und die Stimme mit. Und dann gibt es phonationsassoziiert, wie man so schön sagt, Veränderungen, die entstehen durch eine primäre Fehlfunktion. Durch ein länger Bestehen dieser Fehlfunktion kommt es sekundär zu organischen Veränderungen, wie zum Beispiel die Stimmlippenknötchen. Da ist die Fehlfunktion das Ursächliche und wie bei einem schlecht sitzenden Schuh, der zu einem Hüderauge führt, ohne dass der Fuß jetzt primär krank ist, kommt es hier dann zu kleinen Verdickungen im Bereich der Stimmlippen als Ausdruck einer phonationsassoziierten sozusagen Veränderung. Also eine sekundär organische Veränderung und die muss man dann nicht nur mechanistisch behandeln, sondern natürlich auch die Funktion, die Fehlfunktion korrigieren.
Jetzt haben Sie da eh ein breites Feld an möglichen Ursachen schon ein bisschen angesprochen, aber weil Sie jetzt die zum Beispiel Stimmknötchen angesprochen haben als Funktion einer Art Fehlstellung oder
nein, kann man das ist sagen? Die Folge einer Fehlfunktion, dass hier einfach dadurch, dass so viel Druck unphysiologisch jetzt auf den Stimmlippen sozusagen lastet, dann kommt es dort, wo der Schwingungsknoten am meisten ist, am Übergang vorderes, mittleres Drittel der Stimmlippe, zu Verdickungen. Das ist am Anfang sind das so unter dem Schleimhautüberzug, unter dem Epithel, so Flüssigkeitsansammlung, das kann dann bindegewebig organisiert werden. Also das heißt, das sind Veränderungen, die dann letztendlich dazu führen, dass die Stimmlippen nicht mehr komplett schließen können.
Jetzt haben Sie ja mögliche Ursachen angesprochen. Gibt es Menschen, die für Heiserkeit aber besonders anfällig sind? Also vielleicht eben Menschen wie Lehrer, Vortragende an einer Uni, Moderatoren, die wirklich dann anfällig sind, eine Stimmstörung oder eine chronische Heiserkeit zu entwickeln?
Absolut. Das natürlich sind Gruppen, Patienten, die ihre Stimme dauernd benutzen, gefährdeter eine Stimmstörung zu haben, zu bekommen. Daher ist auch wirklich für diese Patienten wichtig, oder sie sind am Anfang ja hoffentlich noch keine Patienten, für diese Gruppe von Menschen, die einen Stimmberuf haben, dass die auch sehr gut über ihre Stimme Bescheid wissen, über stimmhygienische Maßnahmen Bescheid wissen und am ehesten natürlich auch Bescheid wissen, ob sie überhaupt für einen Stimmberuf tauglich sind. Das heißt, ob also der Stimm- und Sprechapparat dafür auch geeignet ist. Manchmal muss man bestimmte logopädische Therapien machen, um hier eine sozusagen Tauglichkeit zu erreichen.
Das heißt, im Idealfall, wenn ich Lehrer werden will, lasse ich mir vorher meine Stimme checken, oder?
Wäre zum Beispiel ein guter Weg. Manche Berufsgruppen verlangen das auch, so eine Tauglichkeitsuntersuchung. Aber das ist sicher gut, wenn man einen Stimmberuf macht, dass man auch weiß, ob man wirklich dafür sozusagen das Instrument Stimme gut verwenden kann.
Welche Umstände können eine chronische Heiserkeit denn außerdem noch begünstigen? Ich nehme jetzt als Stichwort Rauchen, Staub, Reflux.
Sie haben Risikofaktoren oder ungünstige Faktoren genannt, bei einer chronischen, die zu einer chronischen Kehlkopfentzündung, zu einer chronischen Laryngitis führen können. Und da ist sicher das Rauchen etwas ganz Schlechtes, was man sich antun kann. Nicht nur jetzt von Seiten der Stimme, auch Gefäße und Lunge, und ich will jetzt da gar nicht so weit ausholen. Aber für die Stimme, das ist ein chronischer Entzündungsreiz. Und das ist etwas, was man tunlichst vermeiden soll, oder auch Staub. Also hier sind Faktoren da, ungünstige Raumluft, trockene, dass für die Stimme natürlich diese Faktoren nicht gut sind, liegt auf der Hand. Reflux ist auch ein großes Thema, auch sehr modern derzeit. Lifestyle ist natürlich auch heutzutage etwas, was so einen Reflux fördert. Es sind so die großmütterlichen Ratschläge mit nicht zu spät am Abend essen, nicht zu viel Süßes essen, gut schlafen ausreichend, nicht zu viel Stress haben. All das sind auch für die Stimme natürlich förderliche Ratschläge. Und Reflux ist ein Thema, das hier ein chronischer Entzündungsreiz auf den Kehlkopf einwirkt. Und das sollte man auch, wenn er vorliegt, therapieren. Der Nachweis ist nicht immer leicht.
Wenn ein Patient oder eine Patientin mit dem Symptom Heiserkeit zu Ihnen kommt, was genau passiert dann?
Wie gesagt, wir an der Universitätsklinik sehen Patienten nach fachärztlicher Zuweisung an. Das heißt, es sollte im Vorfeld ein HNO-Facharzt schon einmal eine Laryngoskopie machen, und entscheidend ist, dass ein Patient, der jetzt eine wirklich phoniatrische Untersuchung an der Klinik benötigt. Was machen wir? Es gibt also hier verschiedene Komponenten der Stimmdiagnostik. Ganz zentral ist der Blick in den Kehlkopf. Also eine Laryngoskopie, wobei heute State of the Art eine Videolupen- oder Laryngostroboskopie ist. Das heißt, oder eine flexible Videolaryngostroboskopie. Das heißt, nicht nur mit dem freien Auge über einen Spiegel hineinzuschauen, sondern mit Hilfe eines Endoskops. Tunlichst auch mit einer Videodokumentation. Das ist natürlich auch ideal, wenn man dem Patienten dann erklären kann, was er hat, oder im Team diesen Befund besprechen kann. Und wir verwenden dann nicht nur ein Dauerlicht, sondern ein Blitzlicht. Und das ist ein technischer Trick, dass man die Stimmlippenschwingungen sichtbar machen kann. Das heißt, dass man sieht, zum Beispiel bei einer Veränderung, einer organischen Veränderung der Stimmlippe, ob diese Stimmlippe überhaupt eine Wellenbewegung, einen Wellenablauf hat, ob es sozusagen eine phonatorische Bewegung gibt oder ob diese Stimmlippe stillsteht. Es gibt ja zweierlei Arten der Stimmlippenbeweglichkeit. Das ist einerseits quasi die mit der Atmung einhergeht, die respiratorische Beweglichkeit der Stimmlippe, dass man beim Atmen die Stimmritze geöffnet hat und bei der Stimmgebung die Stimmritze schließt. Aber es gibt auch sozusagen den phonatorischen Wellenablauf bei der Phonation, die Schwingungen der Stimmlippen, und die kann man mit normalem Licht nicht sehen. Da braucht man diesen technischen Trick der Stroboskopie. Mhm. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt. Da stellt man auch die Diagnostik oder die Diagnose. Wichtig ist aber auch noch andere Säulen der Stimmdiagnostik. Einerseits, dass man die Heiserkeit mit dem Ohr perzeptiv einteilt. Nachvollziehbar, weil man kann natürlich eine Heiserkeit sehr blumig beschreiben, eine Stimme ist knarrend, rauchig, gequetscht. Aber es gibt hier das sogenannte RBH-Schema. Das steht dafür mit Rauigkeit, Behauchtheit, Heiserkeit. Und hier wird zwischen 0 und 3 eine Schweregradeinteilung gemacht. Es ist natürlich auch subjektiv, aber es ist eine gewisse Nachvollziehbarkeit da. Das andere ist, dass man die Stimme natürlich auch mit Hilfe elektroakustischer Messungen klassifizieren kann. Einerseits sind das Analysen sozusagen des Schalls mit Chitter und Schimmer, also Abweichungen von Frequenz und Amplitude, die man messen kann. Es gibt Heiserkeitsdiagramme, und auf der anderen Seite kann man auch Leistungsmessungen der Stimme machen, wie Stimmfeldmessung. Das ist so wie eine umgekehrte Tonaudiometrie, dass man also schaut, was kann die Stimme leisten von der Frequenz, vom Stimmumfang und von der Lautstärke. Da kriegt man so ein Diagramm, und das kann man mit der Sprechstimme, also Rufstimme machen und Singstimme. Dann hat man quasi eine Leistungsbeurteilung, was auch sehr gut ist im Verlauf vor einer Therapie, nach einer Therapie. Dann sozusagen sind auch wichtig Atemparameter, weil wenn ich keinen Atem genug habe, dann kann ich auch nicht gut Stimme produzieren, weil ich brauche ja die Windkesselfunktion der Atmung. Bei der Ausatmung verwende ich ja den Atemstrom zur Stimmgebung. Also das ist auch wichtig, dass man Vitalkapazität zum Beispiel misst, wie groß ist sozusagen die Vitalkapazität der Lunge. Man kann Tonhaltedauer ist natürlich einerseits ein Parameter, der von der Atmung beeinflusst wird, andererseits auch vom Stimmlippenschluss. Wenn da ein inkompletter Schluss da ist, entweicht wilde Luft. Also da gibt es Untersuchungen, die hier entsprechend wichtig sind. Und in letzter Zeit, was auch immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Einschätzung durch den Patienten selbst. Da gibt es zum Beispiel Voice Handicap Index. Wie leidet der Patient unter seiner Stimmstörung? Und wir hören auch immer mehr und mehr auf die Patienten. Es ist ja auch wichtig, wie es der Patient erlebt. Und das wird auch im Rahmen der Stimmdiagnostik erfasst.
Also ein ganz breites Spektrum, was da abgeklärt wird. Natürlich ist es dann individuell, aber trotzdem im Allgemeinen. Welche Therapieformen werden denn bei Heiserkeit vorwiegend angewandt?
Das hängt natürlich jetzt von der Diagnose ab. Ja, wenn es eine akute Kehlkopfentzündung ist im Rahmen eines banalen Infektes, da ist sicherlich einmal wichtig die Stimmschonung für ein paar Tage, dass man vor allem nicht jetzt eine stimmliche Leistung in dieser Situation sich abverlangt. Das ist ganz entscheidend. Dann auch sozusagen entzündungshemmende Medikamente unterstützend einsetzen, Inhalationen mit zum Beispiel entzündungshemmenden Lösungen oder mit Kochsalz, mit hier eine entsprechende Befeuchtung des Kehlkopfes möglich ist. Eventuell nur, wenn es notwendig ist, wenn eine bakterielle Entzündung da ist, eine antibiotische Therapie. Zum Beispiel begleitend auch stimmhygienische Maßnahmen, eben neben der Stimmschonung, körperliche Schonung, entsprechend eben Vermeidung von zu scharfen und zu heißen Speisen. Also das ist alles in der Package auch mit drinnen. Es hängt natürlich da, wenn Reflux im Spiel ist, dann mitunter auch eine entsprechende Lifestyle-Änderung, Modifikation bei der Nahrungsaufnahme oder auch Medikamente, die den Reflux therapieren können. Man muss eben entscheiden, ist es dann eine funktionelle Stimmstörung, dann hilft eine logopädische Therapie und die Logopäden und Logopädinnen sind ganz wichtige Partner in der HNO und Phoniatrie, weil sie die Behandlung, die funktionelle Therapie auf dem Gebiet der Phoniatrie machen. Und hier entsprechend muss eine logopädische Therapie, die über einen längeren Zeitraum mitunter geführt werden muss, hier entsprechend den Stimmgebrauch des Patienten verändern und aus einer hyperfunktionellen zum Beispiel Situation ein zu viel an Kraft und Pressen dann eine Eufunktion machen. Inhalationen habe ich angesprochen und was mitunter auch erforderlich ist in diesem multimodalen, also aus vielen Komponenten bestehenden Therapiekonzept, ist mitunter auch eine stimmverbessernde Chirurgie, wenn es zum Beispiel um gutartige Tumoren oder um Zysten im Bereich der Stimmlippen handelt, dann muss man, weil sie anders nicht therapierbar sind, auch einen chirurgischen Weg dem Patienten vorschlagen. Phonochirurgie definiert das Ziel, nämlich die Verbesserung der Schwingungsfähigkeit der Stimmlippen. Und hier muss also diese Chirurgie sehr subtil dem Patienten angeboten und durchgeführt werden.
Jetzt haben Sie mir die Frage vorweggenommen, weil ich wollte noch eingehen auf diesen Begriff Phonochirurgie. Also das heißt, das sind Gewächse, die ich vielleicht am Stimmband habe zum Beispiel und was dann vielleicht ein gutartiger Tumor ist, der entfernt werden muss. Also da geht es um wirklich chirurgische Eingriffe im Kehlkopf.
Ja, das müssen nicht nur Gewächse sein, es gibt auch Furchen, es gibt auch Zysten. Es gibt narbige Situationen, wo man versucht, eben durch einen sehr mikrochirurgischen, feinen Zugang die Schwingungsfähigkeit der Stimmlippe zu verbessern.
Was kann ich denn als Patient oder Patientin selber tun, um meine Stimme unter Anführungszeichen fit zu halten? Kann man da selber irgendwie mithelfen oder muss man da immer sowieso zum Logopäden gehen?
Also wenn Sie gesund sind, eine gesunde Stimme haben, dann kann man selber sicherlich stimmhygienische Maßnahmen bedenken. Wenn man zum Beispiel einen Stimmberuf hat, ist vielleicht einmal so eine stimmhygienische Beratung durch die Logopädie durchaus etwas sehr Erstrebenswertes. Was sind so grundsätzliche Maßnahmen? Man könnte das betiteln, also man sagt, eine gesunde Stimme in einem gesunden Körper, also alles, was einer gesunden Lebensführung förderlich ist, ist auch für die Stimme gut. Das heißt, ausreichend Schlaf. Wir haben ja heutzutage viele Situationen, wo die Leute unglaublich viel reisen und dann stimmlich topfit sein müssen. Das ist alles natürlich Klimaanlage und so weiter. Ein Faktor, der jetzt nicht förderlich ist. Also eine gute, ausreichende Ernährung, gesund, wenig süß, haben wir schon Richtung Reflux angesprochen. Ich sitze selber im Glashaus und esse gern süß.
Ich auch.
Weiß, wovon ich rede.
Nein, ich esse schon süßes, ja. Aber ich Stichwort Reflux,
ja, genau.
Da kenne ich ein bisschen.
Nicht zu fett, nicht spät am Abend vor dem Schlafengehen essen, nicht zu heiß, nicht zu kalt und vor allem beim Stimmgebrauch immer wieder ein Warm-up. Jeder Sportler, bevor die Streife runterfährt, wärmt sich auf. Und auch jemand, der eine stimmliche Leistung erbringen will, kann das nicht kalt und dann sofort auf 100 gehen. Und vor allem Stimmpausen auch ermöglichen, also Ruhezeiten zwischen stimmlichen Belastungen. Also wenn ich den ganzen Tag unterrichtet habe und ich gehe dann noch am Abend aus in laute Umgebung und muss dort sozusagen stimmlich auch wieder wahnsinnig präsent sein, dann wird es schwierig, wenn ich meiner Stimme keine Erholungszeit gönne.
Abschließend noch die Frage, muss eine Heiserkeit unbedingt behandelt werden? Also wenn jetzt nicht wirklich eine schwerwiegende Ursache vorhanden ist oder man findet, oder kann ich dann als Patient auch einfach unter Anführungszeichen damit leben?
Das hängt jetzt ganz davon ab, erst einmal von der Diagnose. Das, was wir gesagt haben, jede Heiserkeit, die länger als 2 bis 3 Wochen andauert, muss HNO-fachärztlich abgeklärt werden. Und dieser Satz ist mir ganz besonders wichtig. Warum? Weil man nicht übersehen möchte, dass zum Beispiel ein bösartiger Tumor dahinter steckt. Das ist auch der Sinn, warum eine Logopädin eine ärztliche Zuweisung braucht, um aktiv werden zu können. Also hier, das ist, oder eine der sinnvollen Ursachen, warum das so ist. Hier ist ganz entscheidend, wir müssen wissen, worum handelt es sich. Weil Heiserkeit ist ein Symptom, ist ja keine Krankheit per se. Also ich muss die Diagnose haben. Dann muss ich natürlich auch die Bedürfnisse des Patienten sehen. Es kann ja sein, dass der Patient seine Stimme wirklich dringend braucht. Dann ist ja von ihm auch der Behandlungswunsch da oder von ihr der Behandlungswunsch da. Es gibt Patienten, die mitunter sagen, mich schickt meine Frau oder mein Partner, meine Partnerin und mich stört das eigentlich gar nicht, aber ich komme nur, um was Gefährliches auszuschließen. So jemand ist sicher nicht der geeignete Kandidat zum Beispiel für eine logopädische Therapie, weil da muss man ja mitmachen und selber mit aktiv mitarbeiten und das ist nicht etwas, wo man beübt wird, sondern da muss man selber aktiv mit wollen und mitarbeiten. Und man muss auch dem Patienten sagen, es gibt auch gutartige Veränderungen, die, wenn man es bestehen lässt, eventuell mehr werden können, schlechter werden können. Das muss man mitunter im Einzelfall abklären. Also einen Therapiewunsch oder ein Nichtwunsch nach Therapie wird natürlich berücksichtigt.
Vielen herzlichen Dank für diese ausführlichen Antworten, Frau Professor Denk-Linnert. Ich bin mir sicher, dass wir vielen Patientinnen und Patienten damit Hilfestellung leisten konnten. Vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge des HNO-Podcasts erscheint kommenden Monat dann zum Thema HPV. Bis dahin bleiben Sie gesund.